Ich lese den Text für die Bibelstunde heute Abend aus dem Propheten Jona und zuerst aus dem ersten Kapitel vom Propheten Jona, die Verse 1 bis 6. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien an jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und jetzt aus dem Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Mensch und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, auch jetzt sind wir wieder in deinem Namen versammelt und wollen auf dich hören. Danke, dass du unter uns bist und zu uns sprechen möchtest. Bitte gib einem jedem das ins Herz, was du dir gedacht hast. Bitte schenke uns die Bereitschaft, Liebe und den Gehorsam, deinen Willen zu tun, und gebrauche uns in dieser Welt als deine Boten und segne uns darin. Amen.
Mit Jona auf dem Weg in die Jesuswoche. Ausgerechnet Jona. Karl-Heinz, willst du uns demotivieren? Jona, dieser eigenwillige, ungehorsame, bockige Prophet, dieser Feigling, der soll uns ermutigen, soll uns Vorbild sein in unserem evangelistischen Auftrag. Fast jede andere biblische Gestalt hätten wir uns vorstellen können. Mose, der große Führer fürs Volk Israel. Abraham, der Vater des Glaubens. David, Daniel, großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Aber ausgerechnet dieser Jona. Oder aus dem Neuen Testament, natürlich fällt uns allen sicher Petrus ein, der Fels, auf dem Jesus verheißen hat, seine Gemeinde zu bauen, und natürlich als Lahö-Gemeinde Paulus. Paulus, der große Heidenmissionar, den hätten wir erwarten können. Aber Jona, Und dann willst du unbedingt Ninive mit Langensteinbach vergleichen, mit Karlsbad, Straubenhardt, Marxell, Ettlingen, Waldbrunn, Keltern, wo wir auch herkommen, Großstadt und wir, kleine Provinz, Badische Jerusalem, Ninive, eigentlich die Stadt des Bösen schlechthin. Das passt doch alles nicht. Und ich erinnere mich, was den Jona betraf und betrifft, auch an meinen Konfirmandenunterricht. Da mussten wir die Reihenfolge der biblischen Bücher auswendig lernen. In des alten Bundes Schriften, merke an der ersten Stelle, Mose, Josua und Richter und so weiter. Und dann kommt die Stelle, dann Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jonas. Fehl. Einzigsten biblischen Buch, bei der einzigsten biblischen Person eine Negation, ein negatives Zeichen. Ich habe das damals nicht verstanden. Mensch, der Jona, der passt doch wirklich nicht. Aber Jona ist zumindest bekannt. Wissen wir was über Obadja? Die zentrale Botschaft von Zephania oder Habakuk oder Joel. Ich müsste so ziemlich bei den meisten spontan passen. Vielleicht geht's euch, die ihr bibelfest seid, anders. Mir geht es so. Jona hat es zumindest in fast jede Kindergottesdienst geschafft. Hat es in fast jede, wenn sie auch übersichtlich war, Kinderbibel geschafft. Und wenn man heute im säkularen Umfeld eine Umfrage machen würde, kennt ihr Obadja, Zephania, wäre alles schwierig, aber wenn man fragen würde, kennt ihr Jona? Ach, da war doch was. Die Geschichte mit dem Fisch? Naja, ich sagte dieser Tage ein bekannter Moderator im Fernsehen, das war die Geschichte mit dem Fisch, diese Legende. Aber immerhin, beim Jona kommt noch ein Rest Bibelkenntnis auf. Und Jona hat es sogar ins Neue Testament geschafft. Nicht irgendeine Randnotiz, sondern ins richtige Zentrum. Ins Zentrum der Heilstat Gottes. Jesus verknüpft sein eigenes Geschehen, seine eigene Geschichte verknüpft er mit Jona, wir kommen später drauf, gleich wie Jona. Und er verknüpft sie nicht nur mit sich selber, sondern er verknüpft sie mit Petrus und damit modellhaft eigentlich mit jedem Nachfolger von ihm, mit jedem Kind Gottes. Wir alle haben irgendwas in der biblischen Chronologie. Wir haben alle irgendwas mit Noah zu tun. Jetzt mit Jona. Aber jetzt, vielleicht wird er doch interessant. Es könnte sich vielleicht doch lohnen, dass wir uns etwas stärker mit Jona befassen, dass wir mal etwas näher, etwas genauer hinsehen, was hat diesen Jona bewegt. Vielleicht hat er uns doch persönlich und natürlich auch für unsere Jesuswoche was zu sagen. Vielleicht tut es uns richtig gut, mal bei dem Jona etwas näher hinzusehen. Gehen wir doch mal ein paar Schritte mit Jona. Er lebte circa 700 Jahre vor Jesus in der Nähe von Nazareth, Provinzprophet, würde man sagen, unter Jerobeam II., Nordreich Israels. Und Israel war bedroht von der Großmacht Assyriens, Assur, nämlich von diesem riesen Moloch mit der Hauptstadt Ninive, wo auch der König wohnte, von wo aus er auch das ganze Reich steuerte. Die Hauptstadt Ninive, 120.000 Einwohner, für damalige Verhältnisse würde man sagen, absolute Großstadt, absolute Millionenstadt, wenn man es mit unseren heutigen Verhältnissen vergleichen würde. Und es regiert dort dieser König mit einer teilweise brutalen Methode. Heidenwelt pur. Und heute vielleicht vergleichen, Noah geht nach Pyeongchang in die Hauptstadt von Nordkorea und stell dich dorthin und sag, in 40 Tagen wird Pyeongchang untergehen. Könnte es vielleicht mit Peking vergleichen, stell dich auf den Platz des himmlischen Friedens und verkünde, in 40 Tagen wird Peking untergehen. Keine leichte Aufgabe. Wir verstehen den Noah. Wir verstehen ihn wahrscheinlich richtig, den Jona, Entschuldigung. Wir verstehen den Jona wahrscheinlich richtig gut. Und das war die Situation von Jona. Und Jona wendet ein, Gott, das kann doch nicht dein Wille sein. Gott, das ist ein Planungsfehler. Ein Planungsfehler, ein strategischer Planungsfehler auf deinem Schreibtisch. Du kannst mich in diese Aufgabe nicht hineinberufen. Erstens vernachlässige ich meine Prophetenaufgabe. Ich kann doch nicht meine Gemeinde, die Region, wo du mich hingestellt hast, wo ich dir treu diene über Jahrzehnte, wo es noch so viel zu tun gibt, die kann ich doch nicht verlassen. Das geht doch nicht. Das mache ich nicht. In diese Gottlosigkeit lasse ich mich nicht hineinrufen. Und immer hast du Propheten doch eigentlich zu deinem eigenen Volk gesandt. Und da habe ich treu dir über Jahre, Jahrzehnte gedient. Und jetzt soll ich in diese Gottlosigkeit hineintreten. Ich soll ihnen deine Barmherzigkeit predigen. Das haben die nicht verdient. Du schlägst dir ins eigene Gesicht. Und er schafft eine maximale Distanz zum Auftrag, den Gott ihm gibt. Er hätte sich wahrscheinlich eher vorgestellt, lass mal den himmlischen Vorschlagshammer hier reinfallen und vernichte Ninive, aber nicht dieser Stadt, dieser gottlosen Stadt, wo dieser Despot mit aller Härte alles verfolgt, auch seine eigenen Bürger und Einwohner. Kann doch nicht wahr sein, dass ich denen deine frohe Botschaft, deine Barmherzigkeit, deine Güte, dass ich sie, denen ich sie verkündigen soll. Ich schaffe eine maximale Distanz, nicht mit mir. Das kannst du mir nicht zumuten, aus ganz verschiedenen Gründen. Warum tat Jona das? Dass er diesem Auftrag nicht gehorsam war? Was waren die Gründe, die Motivation? Ich denke zuerst mal ganz praktisch, Jona hatte Angst, richtig Angst, richtig Respekt vor diesem Auftrag. Himmelfahrtskommando, pur, das überlebe ich nicht. Wären nicht die ersten Propheten, die umgebracht werden würden, oftmals sogar natürlich schon vom eigenen Volk. Und dann bei diesem Feind, wo wir jederzeit auch mit rechnen müssen, dass er uns angreift, zu dem soll ich gehen, das überlebe ich nicht. Ja, Jona, das können wir richtig, richtig gut nachvollziehen. Wie Gott das sah und dass er es verantwortete, ist was ganz anderes. Es war ein Stück weit Mutlosigkeit, es war Feigheit vor der eigenen Courage. Und dann hat ihn sicher auch bewegt, das ist viel zu anstrengend. Bequemlichkeit. Habe mich so richtig schön eingerichtet hier in meinem Zuständigkeitsbereich. Habe hier, wie gesagt, treu gedient. Ab und zu hat einer genervt, aber das habe ich ertragen. Und im Übrigen tue ich ja sowieso viel mehr als die anderen. Und wenn Gott das nicht so sieht, dann muss ich eine maximale Distanz schaffen und eingreifen in den Auftrag, in das Wirken Gottes. Eigentlich habe ich Urlaub verdient, aber nicht Himmelfahrtskommando. Und Richtung Jaffo, Richtung Süden, Richtung Westen, Richtung Spanien, im Kreuzfahrtschiff, nicht ganz so komfortabel wie heute, und nicht der beschwerliche Fußmarsch, mehrtägig, mehrwöchig nach Ninive. Das ist mir alles viel zu anstrengend und verdient als dein treuer Prophet, verdient habe ich es sowieso auch nicht. Wie habe ich mich oft in meiner Bequemlichkeit schon eingerichtet und wie war mir oft auch ganz persönlich schon manches zu anstrengend? Wie wenig bin ich manchmal motiviert? Muss mich motivieren lassen, das schämen lassen. Es fängt schon an, sonntagmorgens, 11.30 Uhr, diese Einrichtung, dass wir immer regelmäßig für die Evangelisation beten. Manchmal habe ich schon gedacht, wenn mich jemand ansprach, wenn das bis 11.40 Uhr ging, naja, jetzt kann ich wenigstens gleich weitergehen. Wie oft hat mir schon die Motivation gefehlt? Wie wenig bin ich motiviert, einmal im Monat zum Lahö 1800 Gebet zu gehen? Und deswegen sieht man mich auch manchmal recht wenig. Oder einmal im Monat, nicht nach Pyeongchang oder nach Sudan oder in den Kongo zu fahren und zu fliegen, sondern für Stunde, eineinhalb Stunde für verfolgte Christen hier zu beten in der Gemeinschaft mit Geschwistern, für die Despoten, wie der von Ninive einer war, die es heute noch genauso gibt. Und dann soll ich noch von Tür zu Tür gehen, jetzt in der Evangelisationswoche, und mich möglicherweise auch vergleichen lassen mit den Zeugen Jehovas. Und dann soll ich, und das hat dem Arbeitskreis, wo ich zufällig noch zuständig bin, der Montag getagt hat, für Öffentlichkeitsarbeit, für Werbung, dann haben die noch beschlossen, wir gehen an zwei, drei Samstagen in den Edeka unten, so wenn richtig volle Bude ist, und machen einen Flashmob und verteilen uns im ganzen Geschäft und singen verschiedene Lieder, verteilen natürlich Einkaufsclips und sonstige Nettigkeiten. Mensch, was werden die denken, die ich kenne, die mich kennen? Und dann soll ich einen Gebetsspaziergang, in Paul Reinle verantwortet, noch mit unterwegs sein. Mensch Gott, ist mir alles viel zu viel. Du überforderst mich. Und dann lasse ich mich drauf ein und dann spüre ich immer wieder tief beschämt, welche Freude mir Gott schenkt, welches Erlebnis, welche Erfahrung es ist, geadelt zu sein von Gott und mitwirken zu dürfen am Bau seines Reiches. Ja, Jona, du rückst mir ganz schön auf die Pelle mit deinem Verhalten. So weit weg bin ich manchmal gar nicht. Gott, du entlarvst mich. Manchmal ganz subtil, wie wir Entschuldigungen haben, wie wir gute Gründe haben. Letzten Sonntag sagte mir jemand aus der Gemeinde, ich brauche den Sonntag eigentlich für mich. Ich bin beruflich so belastet, war auch ein Stück weit nachvollziehbar. Und die sonstigen Belastungen, ich brauche einen Sonntag für mich und deswegen komme ich manchmal gar nicht in den Gottesdienst. Und wir kamen ins Gespräch, da läuft was unrund, da läuft was schief. Und Gott, er sagt mir, es ist doch gerade umgekehrt. Ich adle dich in meinem Unternehmen, der Heilsvollendung, der Heilswiederherstellung dabei zu sein. Und ich übernehme jedes Risiko. Ich übernehme jede Verantwortung. Alle unternehmerischen Risiken, sie sind bei mir voll im Griff. Meteorologisch, gesundheitlich, zeugenmäßig, verfolgungsmäßig, einschränkungsmäßig, begrenzungsmäßig. Ich habe alles im Griff. Ich verantworte dieses Unternehmen und nicht du. Und du musst dir merken, du bist nicht mein Berater. Ich bin dein Berater. Reich Gottes wird gebaut von Menschen, die diese Prinzipien verinnerlichen. Und Gott sagt, ich habe eine ganz große Geduld. So wie bei Jona kommt die zweite Chance, die dritte, vierte, 25., 370. Selbstverständlich. Und Jona, du musst doch ehrlich zugeben, eigentlich hast du nicht mal die zweite Chance verdient. Kannst du jetzt vielleicht besser verstehen, dass ich Ninive eine Chance geben möchte, eine Chance zur Umkehr? Spürst du nicht selber meine Herzensmotivation der Liebe, des Erbarmens, der Güte, der Freundlichkeit? Und Jona, wie kommst du mir so nah? Wie hartherzig kann ich sein? Gestern gab es einen kleinen Konflikt mit jemand und ich sagte zu meiner Frau, oh, da muss ich mal richtig klare Kante zeigen. Sie sagte, das wirst du nicht tun, sondern du wirst ihn anrufen, wirst dich mit ihm zusammensetzen und wirst nach einer Lösung schauen. Und die Lösung heißt auch, steig mal mit deinem hohen Ross herunter. Hartherzigkeit, wie prägt sie oft noch mein Leben? Die Liebe des Christus drängt uns. Das war die Motivation, die uns Paulus versucht hat und immer wieder versucht beizubringen. Aber bis zur zweiten Chance geht es noch ordentlich runter bei Jona. Manchmal ist es notwendig, richtig bitter. Jaffo, runter, nicht Kreuzfahrtschiff. Runter ins Schiff, runter ins Meer, runter in den Fisch. Gefällt dem Jona nicht, gefällt mir nicht, wenn sich Gott querstellt, richtig bitter, wenn sich Gott querstellt und sagt nein. Und manchmal tun wir uns an manchen Stellen auch keinen wirklich guten Dienst, wenn wir in der Seelsorge manchen beweinen, beweihräuchern, wegbeten und Gott eigentlich demjenigen eine Lektion beibringen möchte. Pädagogische Zurechtweisung um deinetwillen und Bau des Reiches Gottes um meinetwillen. Es geht runter bei Jona. Richtig, richtig bitter für ihn. Und Jona ergreift es im Gebet auf. Endlich, endlich betet er. Betet er im Bauch des Fisches, am tiefsten Punkt angelangt. Bleibt auch nichts mehr anders übrig. Im Sturm Kapitel 1, alle haben gebetet, zu ihren Göttern zuerst, aber sie haben gebetet. Und der Kapitän schreit ihn noch an, jetzt bet mal zu deinem Gott, dass er hilft. Jona regt sich, rührt sich nicht. Und dann rufen selbst der Kapitän und seine Seeleute noch den Herrn an. Und Jona rührt sich nicht. Aber jetzt an dieser Stelle, er betet. Und Jona betete zu dem Herrn und er formuliert jetzt und übernimmt jetzt seine Situation. Gott, mir geht's dreckig, richtig dreckig. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, ich schrie aus dem Bauche der Hölle und du hörtest meine Stimme. Du warfest mich in die Tiefe mitten ins Meer, es geht runter, dass die Fluten mich umgaben, alle meine deine Wogen und Wellen gegenüber mich, es geht weiter runter, dass ich gedacht, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen, Wasser umgaben mich bis an mein Leben, eigentlich bis an meine Kehle, kurz vorm Absaufen, die Tiefe umringte mich. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, die Erde hatte mich verriegelt ewiglich. Schau's. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, da meine Seele bei mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Funkstille bei Jona, aber jetzt ruft er Gott an. Und er macht seine aussichtslose Situation, er macht sie zum Gebet. Und dann kommt die zweite Chance. Die zweite Chance nicht nur für Jona, sondern natürlich auch für Ninive. Es gilt in beide Richtungen. Gleicher Auftrag. Gott macht den Auftrag nicht kleiner. Sagt, jetzt muss ich mal Rücksicht nehmen auf den Prophet. Sondern gleicher Auftrag. Ninive, Großstadt, Verhältnisse, wie es in einer Großstadt zugeht, die Schaltzentrale, das Machtzentrum, die Metropole des Assyrischen Reiches, des Feindes Israels. Der König von Ninive, von Assur, der in Ninive wohnte, residierte, ein Despot, Schurke, Halunke, fies in allen Phasen seines Lebens. Und was er nicht selber befahl oder erledigte, erledigten seine Milizen, sein Geheimdienst. Er konnte in seiner äußersten Brutalität, was berichtet, überliefert wird zum Beispiel, man wagt es kaum auszusprechen, Menschen bei lebendigem Leibe die Haupt abziehen lassen und sich daran ergötzen, wie sie schreiend durch die Straßen liefen. Diesem despotischen, brutalen Herrscher, dem sollte Jona die Botschaft Gottes bringen. Eine Bußbotschaft, eine Androhung, eine Drohbotschaft. In diese brutale Kultur hat ihn Gott hineingesandt. Und was macht Jona diesmal? Er ist nicht light unterwegs, nicht undercover. Er sondiert nicht die Lage. Welche Programme muss ich einsetzen? Wie vorsichtig muss ich vorgehen? Welche Effekte stimmen Ninive so langsam auf diese schwierige Botschaft ein? Die Botschaft der Buße, der Umkehr oder auch die Botschaft der Vernichtung? Kann er nicht mit der Tür ins Haus fallen? Schon gar nicht mit dieser Botschaft. Schon gar nicht so weit weg von heute. Wie gehen wir denn mit den heutigen Zeitgenossen um? Müssen wir doch sehr zart behandeln. Müssen doch eingehen. Jeder hat Recht. Keine Absolutheit mehr. Gehen wir mal ganz vorsichtig ran. Nein, Jona, er steigt voll mit seiner Predigt, mit seinem Auftrag in der zweiten Chance ein. Und er fängt bereits in den Außenorten an. Drei Tagesreisen heißt es, bis die ganze Stadt durchquert war. Direkt mit seiner Verbotschaft. Er verheimlicht nichts. Glasklar, direkt. Hört her, nach 40 Tagen, dann wird die Stadt untergehen. Und die Leute merken, hier läuft was falsch bei uns. Hier läuft was richtig falsch. Auch in Langensteinbach läuft das falsch, richtig falsch. Von wegen badisches Jerusalem. Auch wenn hier dankenswerterweise ein paar Christen mehr leben. Langensteinbach, Karlsbad, Waldbronn, wo ihr alle herkommt, lebt unversöhnt. Nicht in erster Linie in der Beziehungsseite zu Gott. Oder wie Paulus es formuliert, über Langensteinbach heißt es, sie leben in der Finsternis zu Gott und in der Gewalt des Satans. Ob in der Gleichgültigkeit oder in einer offenen Auflehnung Gott gegenüber. Ob Ninive oder Langensteinbach, sie marschieren voll in das Gericht Gottes. Und das ist weder für Ninive noch für Langensteinbach lustig. Und was passiert? Beim allgemeinen Volk, groß und klein heißt es, alt und jung, man könnte alle Sozialisationsformen jetzt hier einsetzen. Sie glaubten an Gott und machten das auch äußerlich fest. Statt Bikini und Kleid, Sack, statt Anzug, Polohemde und Badehose, es war richtig heiß in Ninive, Sack und Asche. Ganze Umkehr. Ganze radikale Umkehr. Und was macht der König, als er Wind davon bekam? Lässt er die Bewegung blutig niederschlagen? Setzt er Tränengas ein, Wasserwerfer, was wir so alles kennen heutzutage, fast tagtäglich? Werden die Bürger umgebracht, die hier den Widerstand wagen? Was macht er? Was muss in dem Mann vorgegangen worden sein? Was muss das für eine Überwindung gewesen sein? Er steht auf von seinem Thron, legt die Amtskette ab, nein, er zieht sein Purpur aus und er hüllt sich in Sack und setzt sich in die Asche. Was für ein Bild, was für eine Bekehrungsgeschichte, was für ein Bekehrungserlebnis, was für eine Bekehrungserfahrung. Gibt es ein schöneres Bild in der ganzen Bibel? Eine schönere Erfahrung, ein schöneres Zeugnis, ein substanzielleres Zeugnis als die Bekehrungsgeschichte, zentrale Botschaft. So sieht Bekehrung aus. Mensch, Jona, du wirst mir immer mit deiner Geschichte immer sympathischer. Steht von seinem Thron auf. Ich bin nicht mehr der Chef im Ring. Ich erkenne einen anderen an. Herrschaftswechsel. Egal, was meine Untergebenen und Bürger denken, ich mach's öffentlich. Entscheidung für Jesus, ich mach's öffentlich. Ich bezeuge es, alle sollen es sehen, egal wie peinlich sie es finden, dass meine Macht weg ist, ich mach's öffentlich. Ich trete ab. Ein anderer übernimmt den Thron. Und ich schäme mich zutiefst über mein gottloses Leben. Ich gebe auf, ich kapituliere. Es findet eine ganze Herrschafts- und Herzensübergabe statt. Modell, neutestamentliches Modell, aktuelles Modell für Bekehrung. Ich trete ab und ich bekenne es öffentlich. So sieht eine Entscheidung für Jesus aus. Das und nicht nur das. Erbitten wir nicht mehr und nicht weniger, dass es in unserer Jesuswoche passiert. Nicht, dass ein paar Beziehungssysteme besser laufen, pädagogisch oder im Beruf oder mit unseren Kindern und in unserer Ehe. Es darf alles dazukommen. Nein, wir erbitten in dieser Jesuswoche, dass das, was passiert, was hier in Jona 3 passiert, genauso, dass Menschen vom Thron abtreten, und Gott den Thron übernimmt. Und das ist Bekennen öffentlich. Vielleicht benötigen wir es auch noch unter uns in unserer Gemeinde. Auf wie viele Throne sitzen wir noch? Wie viele Throne pflegen wir noch? Wie viel huldigen wir? Mit Zeit, mit Geld, mit Selbstmitleid, ständig im Mittelpunkt. Niemand fragt mich, ob ich was übernehmen kann. Niemand redet mit mir. Selbstmitleid und Gott sagt, komm runter. Komm runter von deinen Thronen. Radikal. Du stiehlst mir die Ehre. Ich habe diesen Anspruch an dein Leben und du brauchst es doch gar nicht. Hab doch genug an mir. Ich habe doch die volle Fülle für dich. Und lass doch los diese Vergänglichkeit. Und das dürfen wir für diesen Dorf, für diese Region erwarten und erbeten, dass Gott dieses Wunder aus der Jona-Geschichte des Thronwechsels, dass er das tut, dass er auf den Thron kommt und das kann bei seinem größten Gegner passieren, den knackt Gott. Und dann Kapitel 4, man müsste meinen, Jona, Mensch, jetzt wäre richtig glücklich. Ich habe meine Feigheit besiegt, meine Angst überwunden, war richtig mutig, meine Bequemlichkeit getrotzt, die Anstrengung habe ich auch überlebt und sie war nicht umsonst. Und Gottes Hand war im Spiel. Mensch auf ihn ist Verlass. Jona 3 endet ja, da aber Gott sah ihre Werke, dass sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihnen das Übel, das er geredet hatte, ihnen zu tun, und tat's nicht. Und was kommt dann? Kapitel 4, Vers 1. Das verdroß Jona gar sehr, und er war zornig. Mensch, Jona, tickst du richtig? Zornig auf Menschen, kommt die ganze Zornesmöglichkeit, die er voll ausreizt. Zornig auf die Sonne, zornig auf die Pflanze, zornig auf den Einsatz und natürlich zornig auf Gott. Er freute sich immerhin über eins, dass die Pflanze Gott wachsen ließ und damit er nicht den Sonnenbrand bekam. Er hatte sich auf eine Anhöhe begeben, im Liegestuhl bequem gemacht und schaute nochmal auf die Stadt. Es waren ja noch ein paar Tage. Vielleicht überlegt sich Gott nicht doch anders und vernichtet diese Stadt, wie es sie verdient hat. Er fällt ins alte Muster zurück. Gott, deine Gerechtigkeit, die ist ungerecht. Die ist nicht logisch. Sein Zorn wird zum Selbstmitleid und alles dreht sich nur um ihn. Kennen wir das? Lektion gelernt. Jetzt haben wir es im Griff und dann fallen wir wieder in alte, richtig alte Muster und richtig stark wieder zurück. Jona ist zornig über Gott, der geduldig ist. Und Gott ist geduldig mit Jona, der zornig auf ihn ist. Er hält ihn aus. Er sagt auch jetzt nicht, es reicht Jona, es reicht Karl-Heinz. Gott hält mich, Gott hält uns aus. Jona regt sich auf über Menschen, die gerettet werden sollen. Gott rettet Menschen, die ihn aufregen. Jona lässt die Tiere kalt und Gott erbarmt sich sogar über die Tiere, die ihn eigentlich kalt lassen. Letzter Vers, und mich sollte nicht jammern, Ninives, solcher großen Stadt, in welcher sind mehr denn 120.000 Menschen, die nicht wissen Unterschied, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Jona interessiert sich und sorgt sich vor allem um die vergänglichen Dinge, die sind ihm wichtig. Gott interessiert sich auch für die vergänglichen Dinge, aber insbesondere für die ewigen Dinge, weil die ihm wichtig sind. Aber über diesem Jona und über diesem letzten Kapitel, manche Ausleger sagen, wissen gar nichts, wie es ausgeht, tröstet mich, Gott hat den letzten Satz hier. Und wenn Gott den letzten Satz hat, dann hat er auch den letzten Satz über Jona und dann hat er auch den letzten Satz über unserem Leben. Gott macht sicher mit dem Jona weiter. Und jetzt müssen wir noch einen kurzen Link hinkriegen, einen Link ins Neue Testament, nämlich Jona wird zum Modell, interessanterweise. Dieser Jona, dieser bockige Prophet, Jona wird zum Modell für Jesus, zum Typus für Jesus und zum Typus für seine Nachfolger. Matthäus 12, Vers 38, die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie verwickeln Jesus in ein Gespräch. Sie fordern ein Zeichen. Das war ja schon prophezeit, der Messias, den wir erwarten und der kommen wird, der wird Wunder tun. Lahme werden gehen, Blinde werden sehen, Tote werden auferstehen und er hat mit diesem Zeichen ja auch schon entsprechend sein Messias sein auch beglaubigt. Aber damit waren sie nicht zufrieden und sie fordern ein weiteres Zeichen. Und er lässt sich darauf ein. Und sie warten gespannt. Und Jesus sagt ihnen, ein Zeichen bin ich bereit, ein Zeichen habe ich noch. Vers 39, und er antwortete und sprach zu ihnen, dies böse und ehebrecherische Art sucht ein Zeichen, und es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, denn das Zeichen des Propheten Jona. Und gleich wie Jona war, 3 Tage und 3 Nächte in des Walfisches Bauch, also wird es Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte mitten in der Erde sein. Das Zeichen des Jonas. Sie kannten Jona, spielte sich in Nazareth ab. Er wohnte ja dort. Und sie waren vertraut, war ja 700 Jahre her. Jona wurde gelesen. Und sie waren richtig enttäuscht. Und Jesus sagt, ich gebe euch kein Wunderzeichen. ich gebe euch keinen Beweis. Und was mit Jona passiert ist, 3 Tage, 3 Nächte im Bauch des Fisches, wird mit mir auch passieren. Das ist das Zeichen des Messias. Ich gebe euch ein Zeichen, nicht des Beweises, sondern ich gebe euch ein Zeichen des Vertrauens. Ihr müsst mir vertrauen. Gottes Begegnung, Gottes Nachfolge geschieht nicht auf der Basis von Beweise, sondern auf der Basis von Vertrauen. Und das ist menschlich nicht nachvollziehbar. Paulus formuliert es, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Unlogisch, bescheuert, ärgerlich, Torheit. Dies ist mein Zeichen und dies ist mein Zeichen und das gilt nicht nur für euch, sondern das gilt über alle Zeiten, seit Jesus in Kreuz und Auferstehung lebt. Das gebe ich euch. Gottes Glaube richtet sich nicht auf Beweis, sondern auf Vertrauen. Und ich will, sagt Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten und auch allen seinen Nachfolgern, die wir nach dem Kreuz und Auferstehung leben, ich will, dass ihr mir vertraut. Die Botschaft in der Jesuswoche wird sich nicht auf Gottes Beweis gründen und wird nicht dadurch Menschen zu Jesus führen, sondern auf den Vertrauensbeweis. Gott und sein Sohn Jesus Christus sind vertrauenswürdig. Vertraut mir, übergebt mir euer Leben, ich werde es heil machen. Und es ist gleichzeitig auch noch ein Zeichen des Sieges, nämlich wie Jona zurückkam, so kam auch Jesus aus dem Totenreich zurück. Ich werde nicht im Tod bleiben, ich werde siegreich sein. Jona, Zeichen des Vertrauens. Jona, Zeichen des Sieges. Deswegen ist auch Jona der Osterprophet, wird an Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, festgelesen. Zeichen sind ja immer Mächtigkeiten, positiv wie negativ. Negativ können sie bei uns Angst, Furcht, schlaflose Nächte auslösen, uns hörig machen, uns bestimmen. Aber das Zeichen von Jesus, das er mit Jona verbindet, das darf uns ruhig, geborgen und gelassen machen. Herr, ich fühle mich verborgen, ich fühle mich richtig geborgen im Zeichen deines Kreuzes, im Zeichen deiner Auferstehung, deines Sieges, das entlastet mich, macht mich frei. Jona, mit meinen krummen Wegen, meinen schrecklichen Erfahrungen, du wurdest ein Modell, ein Typus auf Jesus. Ich sehe dich auf einmal ganz anders. Ich sehe dich ganz neu. Es macht mir richtig, es macht mir persönlich richtig Mut. Gib mir Vertrauen in meinen Irrungen und Wirrungen. Und Gott, wie du, um Corrie ten Boom zu zitieren, auf krummen Wegen gerade schreibst, auf krummen Wegen von Jona und auf krummen Wegen von mir. Faszinierend, genial. Und dann wird Jona nochmal zitiert in Matthäus 16. Jesus macht eine Umfrage. Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Etliche sagen, du seist Johannes der Täufer, die anderen, du seist Elia. Etliche, du seist Jeremia oder der Propheten einer. Er sprach aber zu ihnen, wer sagt dir, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Jonas Sohn? Der Vater von Simon hieß Johannes und Jona war auch nicht eine Abkürzung von Jona, nicht eine Abkürzung vom Johannes. Nein, er wollte sagen, du bist eingereiht in das Modell Jona, in den Typus Jona, in die Tradition Jona, in die Jona-Linie, wie ich eingereiht bin. Im Zeichen des Jona. Weil du dein Leben nicht auf Beweis gegründet hast und gründest, sondern auf Vertrauen setzt, sage ich dir jetzt auch. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir des Himmelsreich Schlüssel geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Mit Jona auf dem Weg in die Jesuswoche. Mensch, das lohnt sich doch. Es wäre doch richtig gut, weil Gott so und nur so sein Reich baut, segnet und führt. Herr, ich möchte mich einreihen in diese Jona-Gesinnung. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du Herr und Heiland geworden bist und dass du immer wieder Menschen in deine Nachfolge gerufen hast. Schon damals, Herr, du uns den Jona in deinem Wort geschenkt hast und gezeigt hast, wie groß dein Erbarmen, deine Güte, deine Freundlichkeit, deine Barmherzigkeit ist, die uns beschämt, aber die uns dankbar machen dürfen darf, wie viel Chance du uns in unserem Leben immer wieder neu gibst und schenkst, es aushältst mit uns und immer wieder neu mit uns beginnst, dein Reich baust, wir uns einklinken dürfen. Und das wollen wir tun, wollen es tun, wo du uns hinstellst im Alltag, wollen es in unserer Gemeinde tun, auch insbesondere in der Jesuswoche, weil du uns adelst, Herr, dass wir dein Reich mitbauen dürfen. Und wir bitten dich darum, dass du Menschen zu einem Herrschaftswechsel führst, wie du das auch bei uns getan hast. Danke, lieber Herr, dass du ein guter Herr bist. Amen.